Deutschlandfunk Kultur Studio 9.
Joe Biden führt knapp in Georgia und in Pennsylvania in den USA. Präsident Trump bleibt dabei, entweder ich gewinne oder es war Betrug. Beweise dafür hat er bisher nicht geliefert. Dass es so knapp werden würde, dass Trump jetzt, Stand jetzt, 7 Millionen mehr Stimmen bekommt als 2016, das hat viele liberale Amerikaner überrascht, aber auch viele Menschen hier bei uns in Deutschland. Denn die USA mit all ihren großen politischen Widersprüchen, mit ihren gesellschaftlichen Extremen, die sind auch für uns oft ein großes Rätsel. Und es gibt jetzt einen neuen Vorschlag, dieses Rätsel etwas zu entwirren. Der Vorschlag kommt von FDP-Chef Christian Lindner und der sagt, die Goethe-Kulturinstitute, die sollen sich ins Trump-Land vorwagen. Zum Beispiel in den mittleren Westen. Dort, wo der Präsident auch diesmal 60, 70, 80% der Stimmen bekommen hat. Das können wir diskutieren mit einem, der sich auskennt, nämlich Andreas Ströhl. Er ist der Leiter des Goethe-Instituts in Washington und er ist für die gesamte Region Nordamerika verantwortlich. Hallo, Herr Ströhl.
Hallo, Tag.
Ist der Mittlere Westen ein blinder Fleck auf Ihrer Landkarte?
Nein, das ist er nicht. Wir waren bis vor 20 Jahren stärker vertreten in den USA und mussten dann einige Institute schließen, weil wir in anderen Regionen der Welt investieren mussten. Aber wir haben ein Institut in Chicago und in den letzten beiden Jahren, als es hier in Deutschland ja gab, haben wir zusätzlich in Minneapolis, in Kansas City, in Houston und in Seattle sogenannte Goethe-Pop-Ups aufgemacht, die eine starke ausstrahlende Wirkung haben, aber die natürlich keine Goethe-Institute sind, sondern sehr, sehr bescheiden ausgestattet sind mit jeweils 2 Personen vor Ort.
Das heißt, Sie sind ein bisschen vor Ort. Aktuell gibt es aber nur das in Kansas City, oder?
Das ist ein Pop-up, das also wir hoffen, dass es weitergeführt werden kann, aber das eigentlich befristet war und verbunden mit dem Deutschlandjahr. Ein richtiges Goethe-Institut im Mittleren Westen ist nur das in Chicago.
Da könnte man doch dann sagen, selbst wenn man jetzt nach Kansas City geht oder nach Chicago, das sind ja dann aber auch alles die Orte in den Bundesstaaten, also Illinois, Chicago ist eh liberal, aber auch Kansas City ist ja ein liberaler Fleck im eher konservativen Trump-Land Kansas. Müsste also das Goethe-Institut vielleicht sogar noch weiter weg von den Städten und mehr in die Provinz?
Ja, das ist eine richtige Überlegung, aber erstens ist das ja nicht, wir sind ja nicht jetzt eine schnelle Eingreiftruppe der politischen Einmischung, das ist das eine. Zum anderen können wir nicht in den Dörfern und Kleinststädten überall präsent sein. Wir haben aber verschiedene Methoden entwickelt und die sind durch die Corona-Krise noch massiv beschleunigt worden. Wir haben noch nie so viele Deutschkurse in den USA verkauft wie in diesem Jahr, bizarrerweise, weil wir sofort auf digitale Angebote umgestiegen sind. Wir machen sehr, sehr viele Veranstaltungen, die also nicht an Orte gebunden sind, sondern sich ins Landesinnere und sonst wohin erstrecken. Und ich glaube, das ist der Weg. Wir können unmöglich in jeder Kleinstadt sitzen. Also wenn wir in Omaha sind, in Nebraska, dann können wir nicht auch noch in Lincoln, Nebraska sein. Und das sind noch die größten Städte in dem Land. Das ist einfach, glaube ich, das wäre ein bisschen zu viel verlangt.
Ist das dann das Dilemma der Goethe-Institute? Weil das ist ja in vielen anderen Ländern auch so, dass man in den großen Städten ist, natürlicherweise, aber dadurch doch auch vor allem ein sehr kosmopolitisches Publikum anzieht. Ist das ein Dilemma?
Das mag so sein, aber unsere Partner, mit denen wir zusammenarbeiten, sind ja nicht notwendigerweise elitäre, verkopfte, akademische Spitzen, die sich nur für ihre eigene Forschung oder dergleichen interessieren, sondern das sind ja auch gesellschaftspolitisch, zivilgesellschaftlich aktive Vereinigungen, Bürgerrechtsgruppen, zum Teil künstlerische Organisationen, in denen oft das kulturelle Engagement in gesellschaftliches übergeht. Und das sind unsere Ansprechpartner in den meisten Fällen und die wiederum sind sehr, sehr gut vernetzt. Wir sind mit 6 Goethe-Instituten in den USA gar nicht so schlecht aufgestellt, aber natürlich nicht in der Lage, in jeden hintersten Winkel des Landes zu kommen. Denn unsere Arbeit ist ja nicht, die ist ja nicht angebotsorientiert. Wir arbeiten ja partnerschaftlich. Das heißt, da geht immer ein Dialog jeder Veranstaltung voran und den kann man nicht in, also unbegrenzt vervielfältigen.
Das heißt, Ihre Antwort an Christian Lindner von der FDP wäre ja gut gemeint, aber unrealistisch.
Nein, ich finde das eine schöne Idee. Das ist aber nicht an uns, das zu entscheiden. Da wird es auch sicher auf einer anderen Ebene Gespräche geben, dass die Eröffnung von Goethe-Instituten und auch ihre Schließung obliegt dem Auswärtigen Amt und nicht dem Goethe-Institut selbst. Aber das ist sicher lobenswert. Wir könnten hier sehr viel mehr machen. Das ist überhaupt keine Frage.
Wenn Sie sich das anschauen, die Wahl jetzt, und wenn Sie vielleicht ein bisschen hierher auch gucken nach Deutschland, wo tatsächlich ja viele Menschen sich fragen, wie kann das eigentlich sein? Da ist dieser Präsident, der seit 4 Jahren das Land polarisiert und trotzdem gewinnt er jetzt 7 Millionen mehr Stimmen. Er hat immer noch eine Chance, wiedergewählt zu werden. Da kratzen sich viele Leute hier am Kopf. Können Sie vielleicht ein bisschen Aufklärung betreiben?
Ja, also ich muss sagen, es geht mir genauso. Ich bin von der Ausbildung her Amerikanist. Ich war mein Leben lang sehr viel hier, bin in verschiedenen Städten der USA in verschiedenen Funktionen gearbeitet und bin trotzdem ähnlich geschockt wie Leute, die sich vielleicht nicht so intensiv damit beschäftigen. Denn also die Frage, die sich stellt, ist ja, wie kann man noch mehr Anstand mit Füßen treten, alles, was von einem Präsidenten erwartet wird, einfach beiseite schieben, sich daneben benehmen, sämtliche Bevölkerungsgruppen außer der reichen, weißen, alten Männer beleidigen und dann fast wiedergewählt werden. Also der Schock, der uns allen in den Knochen sitzt, übrigens den Amerikanern genauso wie den Deutschen, jedenfalls denen, die sich analytisch damit auseinandersetzen, ist doch, wie kann es fast dazu kommen, dass so jemand wiedergewählt wird? Wie kann es überhaupt zu einem Kopf-an-Kopf-Rennen kommen? Und obwohl wir das schon wissen, obwohl wir wissen, dass im Landesinneren und in bestimmten Bildungsgruppen und in bestimmten Bevölkerungsgruppen die Uhren ganz anders ticken und wir das alle schon mit in die Berechnung einbezogen haben, sind wir doch alle konsterniert davon, dass es dann zu solchen Ergebnissen führen kann.
Aber da muss man dann doch ganz ehrlich festhalten, so richtig verstehen wir diesen Teil Amerikas einfach nicht.
Naja, also es gibt natürlich Erklärungsversuche. Ich glaube, man muss sich von der Vorstellung verabschieden, dass hier Realpolitik getrieben wird. Trump hat ja so eine Art fiktive Welt aufgebaut. Seine Politik ist ja nicht die Politik, die die Verhältnisse ändert, sondern die Darstellung der Verhältnisse ändert und die Darstellung des eigenen Handelns. Das heißt, er ist eigentlich nur sein eigener Pressesprecher, ohne dass es ihn selbst, für den er spricht, gäbe, so etwa. Und ich glaube, mit realpolitischen Vorstellungen kommt man nicht voran, sondern es handelt sich tatsächlich, und deswegen ist die Überlegung mit den Goethe-Instituten nicht so abwegig, um eine Kulturauseinandersetzung. Hier treffen verschiedene Kulturen oder auch Weltanschauungen aufeinander.
Aber es wäre dann auch schwierig, wenn jetzt die Deutschen mit ihren Goethe-Instituten anfangen würden, den Amerikanern ihre Welt zu erklären.
Ja, natürlich nicht. Das ist nicht unsere Aufgabe. Aber zur Erklärung dieses Wahlausgangs, ich glaube, man muss sich vorstellen, dass hier sehr stark gekränkte Gefühle mitspielen, dass sehr viele Menschen sich in diesem Land abgehängt fühlen von Entwicklungen, von Globalisierung, von Automatisierung, sich betroffen fühlen, dass sie sich gedemütigt fühlen. Und ich glaube, dass Trump, der immer anerkannt werden wollte und immer mitspielen wollte, zum Jet-Set gehören wollte und oft verlacht wurde, dass der diese Gefühle bizarrerweise, obwohl er reich ist, versteht und sehr, sehr geschickt manipulieren kann. Es geht darum, den Leuten das Gefühl zu geben, dass sie wieder was wert sind und dass ihr Land wieder Wert hat. Und das macht er sehr, sehr geschickt. Es geht dabei nicht um die Krankenversicherung, denn die Leute stimmen ja, gerade die am meisten von Obamacare abhängen, stimmen ja eigentlich im Grunde für die Abschaffung dieses Systems. Das ist also vollkommen irrational und nur so, glaube ich, erklärbar durch so eine Gefühlswelt.
Andreas Ströhl vom Goethe-Institut in Washington. Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, gerne.